Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg, einen schönen guten Tag. In Brandenburg sind rechtsextremistische Vorfälle an Schulen in die Schlagzeilen geraten. Der Verfassungsschutz warnt, es geht immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Landeskorrespondenten in Brandenburg. Wohnmobile, die dauerhaft in einem Stadtrand geparkt sind, in den 45 Wochen im Jahr, in denen sie nicht genutzt werden, ein Ärgernis für die Nachbarschaft. Und jetzt an Pfingsten soll es sonnig und warm werden und viele werden draußen ihre Zeit verbringen und das hier hören. Die Bienen fliegen und ihr Honig ist gefragt. Aber was wäre eigentlich der richtige Preis für den Honig angesichts steigender Kosten? Das haben wir heute in Deutschland heute. In Heidesee zwischen der Lausitz und Berlin musste kürzlich wegen rassistischen Attacken eine Berliner Schulklasse unter Polizeischutz fliehen. Hakenkreuze auf Schulmöbeln, rechtsextreme Musik im Unterricht und volksverhetzende Parolen in den Schulfluren. So geschehen in einer Schule in Burg im Spreewald. Gestern Abend gab es dazu eine halbstündige Reportage des RBB in der ARD, die zeigte, dass rechtsextreme Haltungen und Neonazi-Symbole weiter verbreitet sind, als das von Einzelfällen gesprochen werden könnte. Zu Wort kamen auch eine Lehrerin und ein Lehrer, die erzählten, dass tonangebende Schüler eine entsprechende Atmosphäre schaffen und zu wenig dagegen unternommen werde. Der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, warnt:
Das macht vielleicht die dortige Region oder den Bereich des Rechtsextremismus auch aus, dass man es geschafft hat, in der Mitte der Gesellschaft schon Fuß zu fassen und nicht mehr geächtet zu sein, sondern auch so Sätze erzählt wie, das ist einer von uns, der ist doch ein erfolgreicher Koch oder der ist doch einer, der betreibt einen Café und schau dir den nochmal an, der sieht doch ganz adrett und ganz nett aus und kann ganz gut reden. Das ist das Vordringen in die Mitte der Gesellschaft. Das nennen wir Entgrenzung von Rechtsextremismus.
Das Entsetzen ist über die Landesgrenzen hinweg groß. Wie ist diese Entwicklung einzuordnen? Dazu spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Brandenburg, Christoph Richter. Herr Richter, was wissen Sie denn genaueres über diese neuen Recherchen des RBB?
Naja, es geht jetzt um das Erwin-Strittmatter-Gymnasium in Spremberg. Das hat mir auch eine Schulmitarbeiterin bestätigt. Es geht um Hakenkreuze, die an Wände geschmiert wurden, die in Tische geritzt wurden. Es geht um einen WhatsApp-Klassenchat. Dort haben Schüler beispielsweise ein Hitlerbild geteilt mit der Aufschrift "Du bist lustig, dich vergaß ich zuletzt". Also es geht um massive Vorwürfe von massiven rassistischen Äußerungen auch von Schülern.
Und wie sehen die Reaktionen darauf aus?
Bei der Schule will man sich nicht äußern, verweist auf das Schulamt. Das habe ich angeschrieben. Von dort habe ich bis jetzt nichts gehört, auch nicht vom Landesbildungsministerium. Beim Landkreis Spree-Neiße, in dem Spremberg liegt, äußert sich nicht der Landrat, sondern der Bildungsdezernent Michael Koch. Und er schreibt in einer Mail, dass man die Hausmeister der Schule sensibilisieren würde, entsprechende Symbole festzustellen, zu entfernen und gegenüber der Schulleitung, dem Schulträger, anzuzeigen. Und ich finde, das spricht doch für sich, wenn man Schulhausmeister erst sensibilisieren muss beim Umgang mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Und beim Kreiselternrat heißt es, dass Rechtsextremismus ein übergreifendes Problem an Schulen in der Region ist und dass man die Kommunikation verbessern müsse, weil sich eben auch Lehrer anscheinend nicht trauen, offen über die rechtsextremen Vorfälle zu sprechen.
Wir müssen die rechtsextremistischen Personen isolieren und die Mitläufer müssen wir darüber informieren und sensibilisieren, dass das kein Kavaliersdelikt ist, dort mitzumachen.
Und ich habe noch die Cottbuser Staatsanwaltschaft angeschrieben und mit ihr gesprochen. Und dort liegen jetzt noch weitere 10 Anzeigen vor. Also aber wie viele Schulen es insgesamt betrifft im Land, dazu will man nichts sagen.
Ist denn diese ganze Atmosphäre vergleichbar mit der Situation in den 90er Jahren, als es schon mal krassen Ausländerhass und Neonazi-Gewalt gab?
Na, Geschichte wiederholt sich nicht 1:1. Die 90er Jahre sind nicht zurück, als Bomberjacken und Springerstiefel irgendwie auch in Brandenburg zum Straßenbild gehörten. Klar ist aber auch, wir haben es heute weniger mit organisierten neonazistischen Strukturen zu tun, die es natürlich weiter gibt. Aber problematischer sind die rassistischen Einstellungen, Sie haben es in der Anmoderation ja auch schon angekündigt, die in der Breite der Gesellschaft angekommen sind. Dort werden also Menschen, Geflüchtete beispielsweise, im Supermarkt angerempelt, angepöbelt und Rechtsextremismus-Experten sprechen von zufälligen Begegnungen im öffentlichen Raum, wo schnell etwa auf Dorffesten oder an der Bushaltestelle zu Übergriffen kommen kann. Das sind auch eben die Folgen der 90er Jahre, der Baseballschlägerjahre, die bis heute nachwirken.
Wie ist es denn mit den Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaften? Schauen die weg oder schauen die hin? Wie ist das?
Naja, es funktionieren die alten Reflexe noch. Wegmoderieren, wegducken. Es ist schwer, mit dem politisch Verantwortlichen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Auch bei der Staatsanwaltschaft in Cottbus bekommt man nur tröpfchenweise Informationen. Und der Verein Opferperspektive, der die Opfer rechter Gewalt berät, kritisiert die Staatsanwaltschaft Cottbus. Dort dauerten die Strafverfahren mit rechtsextremem Bezug doch recht lange, extrem lange an. Ehe sie zur Verhandlung kämen, bräuchte es mehrere Jahre. Und bei rassistischen Angriffen aus den Jahren 2016 und 17 sei es bis heute nicht zur Hauptverhandlung gekommen, erzählt Martin Wesely von Verein Opferperspektive.
Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und nach so langer Zeit sind diese Delikte vor Gericht auch gar nicht mehr ausreichend zu führen. Also die Beweise sind nicht mehr zu würdigen, da ist schon viel zu viel Zeit vergangen, sodass diese Verfahren letztlich eigentlich im Sande verlaufen. Und wir mittlerweile davon sprechen, dass in Südbrandenburg eine Art Straffreiheit für rechte Täter herrscht.
Naja, und das Justizministerium habe ich damit konfrontiert und das kann mit den Vorwürfen nichts anfangen und schreibt auf Nachfrage, dass man die Sichtweise des Vereins Opferperspektive nicht teile. Aber mehr kommt dazu auch nicht.
Und noch eine ganz kurze Antwort darauf, welche Rolle spielt denn die AfD darin, dass es eine Normalisierung dieser extrem rechten Politik gibt und das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
Naja, die AfD spricht nach den rechtsextremen Aktionen von herbeigeredeter Fremdenfeindlichkeit, O-Ton. Sie redet von Einzelfällen und man muss noch zur Erinnerung, in Brandenburg ist die AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall und der warnende Brief der Lehrer, die über grassierendes rechtes Gedankengut in ihrer Schule klagten, tun sie ab als nichtssagende Schilderung von Einzelfällen. Also da wird verharmlost und das kommt an. Und nochmal eine Zahl, wären heute in Brandenburg Wahlen, die AfD käme auf 23% und die CDU und die SPD nur auf Platz 2 und 3. Also das rechte Gedankengut ist längst in den Parlamenten und in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Einschätzungen von Christoph Richter, unser Brandenburg-Korrespondent. Ganz herzlichen Dank. In den Corona-Jahren ist die Zahl der zugelassenen Wohnmobile in Deutschland sprunghaft angestiegen. Viele Menschen haben sich in dieser Zeit einen Wohnwagen oder Mobil angeschafft, als eben Hotels zu waren oder sie einfach vorsichtiger in den Urlaub fahren wollten. Aber wohin mit den Fahrzeugen, wer in einer Stadt wohnt und dann in der Zeit, wo man sie eben nicht nutzt? Abgestellt werden sie dann oft dort, wo das Parken nichts kostet. Sehr zum Verdruss der Anwohnerinnen und Anwohner an jenen Orten. Denen wird nämlich nicht nur Parkraum genommen, die hohen Fahrzeuge nehmen auch die Sicht weg und stehen dort manchmal Wochen oder Monate lang. Sandra Demmelhuber hat verärgerte Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch Wohnwagenbesitzer in München getroffen.
Wenn Ulla und Uli Haurand mit ihrem Hund Gassi gehen wollen, dann führt der Weg erst einmal an Anhängern, Wohnwagen und Wohnmobilen vorbei. Ziemlich vielen sogar, denn der rund 900 Meter lange Seitenstreifen ihrer Straße ist damit fast komplett zugepackt.
Ungefähr 95% der Anhänger stehen länger als 3 Monate hier. Manche sogar fast ein ganzes Jahr. Es ist also nicht mehr so schön wie vor 17 Jahren hier, wo wir hier eingezogen sind.
An der Straße am Münchner Waldfriedhof stehen nicht nur viele Wohnmobile und Wohnanhänger. Ganz vorne parkt beispielsweise ein alter Stadtbus mit einem Kennzeichen aus Fürstenfeldbruck. Und schräg gegenüber dem Wohnhaus der Haurans wurde ein Anhänger mit einem Imbissstandl abgestellt. Fast der ganze linke Seitenstreifen ist zugestellt. Nur ab und zu gibt es ein paar kleine Lücken zwischen den Fahrzeugen. Und das, obwohl der Fußweg entlang der Straße Teil eines Naturlehrpfades ist. Das ärgert Ulla Haurand. Es geht ihr dabei aber nicht nur um die Optik, sondern auch um die Sicherheit.
Hier sind auch Familien mit kleinen Kindern. Und hier wird also ja rechts und links geparkt, die Busse kommen nicht vorbei, die Kinder können überhaupt nicht sehen, kommt da überhaupt ein Auto oder nicht. Also wir haben immer schon gedacht, eines Tages liegt ein Kind vor dem Auto und wird überfahren.
Die Straße im Münchner Stadtteil Hadern ist da kein Einzelfall. Vor allem da, wo das Parken außerhalb der Innenstadt nichts kostet, klagen Anwohnerinnen und Anwohner über immer mehr abgestellte Campingfahrzeuge und Anhänger. Und tatsächlich, die Anzahl der zugelassenen Wohnmobile hat sich in München seit 2019 mehr als verdoppelt. Laut Kreisverwaltungsreferat sind aktuell rund 15.000 registriert. Hinzu kommen noch die Fahrzeuge, die woanders zugelassen worden sind, in anderen Landkreisen oder sogar in anderen Ländern. Wie viele das genau sind, kann niemand sagen. Nach der Straßenverkehrsordnung gilt ein Wohnmobil als Pkw und damit darf es, wie jedes andere Auto auch, unbefristet lange parken. Der Stadt München sind da die Hände gebunden, so Georg Dunkel vom Mobilitätsreferat.
Rechtlich gesehen können wir als Kommune derzeit leider nichts machen. Es sei denn, wir bekommen in Zukunft einen Passus in der Straßenverkehrsordnung oder in der Verwaltungsvorschrift dazu, dass wir gesonderte Regeln auch für Wohnmobile erlassen dürfen.
Bei Wohnwagen und anderen Anhängern ist das etwas anderes. Da sie ja ohne Zugfahrzeug sind, müssen sie alle 14 Tage bewegt werden. Eigentlich. Denn Uli Hauran sagt, dass in seiner Straße kaum kontrolliert werde. Er zeigt ein abgestelltes Boot auf einem Anhänger.
Dieses Schiff steht schon über ein Jahr hier. Man sieht es hier an diesem Dreck, der da unten liegt. Und ich weiß gar nicht, früher war das mal ein tschechisches Schiff und jetzt hat es ein deutsches Kennzeichen. Und seitdem steht immer hier. Es wird auch nicht irgendwo ins Wasser genommen oder so.
Die Polizei München teilt dazu mit, das Thema ist bekannt und sogar bereits beim Bezirksausschuss angesprochen. Was mögliche Dauerparker angehe, sei die Parküberwachung bereits mit entsprechenden Kontrollen beauftragt. An den vielen Wohnmobilen direkt vor der Haustüre und entlang des Naturlehrpfades am Waldfriedhof wird sich vorerst aber wohl nichts ändern. Denn die stehen ganz legal da. Vorausgesetzt natürlich, andere Fahrzeuge oder Einfahrten werden nicht blockiert. Es gäbe aber für Camper noch andere Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge abzustellen. Zum Beispiel auf Bauernhöfen im Umland. Die Stellplätze sind oftmals sogar überdacht und kosten zwischen 50 und 80 Euro im Monat. Wer sein Wohnmobil lieber in der Nähe haben möchte, sollte vor dem Abstellen auf öffentlichem Grund das Gespräch mit den direkt betroffenen Anwohnern suchen. Das hat auch die Münchner Familie Geier so gemacht.
Wir haben mit unseren Nachbarn halt das Abkommen geschlossen, dass wir es jetzt nicht direkt bei denen vor den Balkon stellen oder vor die Terrasse, sondern wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass es halt quasi keine Einfahrten behindert und dass es keine Sicht behindert, weil es ist sehr hoch. Dann kann ich den Ärger verstehen, wenn jemand sich dann durch fremd abgestellte Wohnmobile irgendwo belästigt fühlt, wenn jemand gar nicht in der Nähe wohnt. Jetzt, wie gesagt, bei uns ist das Glück, dass wir mit den Nachbarn gesprochen haben und dann den Weg gut gefunden haben, dass man sagt, okay, man möchte halt hier niemandem das Riesenteil vor die Wohnung stellen oder vor den Balkon oder vor die Terrasse.
Den Verdruss mancher Anwohnerinnen und Anwohner kann Marion Geier nachvollziehen. Die leidenschaftliche Camperin sagt, ein schwieriges Thema. Doch auch hier gelte, miteinander reden hilft meistens.
Wildbienen verschwinden immer mehr. Aber deswegen geht die Zahl der Bienen insgesamt in Deutschland nicht zurück. Im Gegenteil, immer mehr Menschen interessieren sich nämlich für die Imkerei. Ende 2022 wurden nach Schätzungen des Deutschen Imkerbundes fast 1 Million Bienenvölker gehalten von rund 150.000 Imkerinnen und Imkern. Auch wenn es mehr werden, die Honigernte ist gerade kein sehr ertragreiches Geschäft, denn die Kosten sind deutlich gestiegen. Was müsste also ein Imker, eine Imkerin für ein Glas Honig nehmen, damit es kostendeckend ist? Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat sich mit einem Imker getroffen und ihn das gefragt.
Hobby-Imker Markus Ley empfängt mich in einem abgelegenen Ortsteil von Beckingen im Saarland, in einem lichten Laubwald vor einem kleinen grünen Häuschen.
Am Lehrbienenstand Littermond in Düppenweiler beim Bienenzuchtverein 1907 Düppenweiler e.V.
Er steht vor den drei Bienenstöcken mitten im Summen.
Ich sage immer, das sind meine Damen, die ich dann betreue, im Sommer dann auch meine Herren, wenn die Drohnen da sind, die allerdings eher in der Minderzahl sind.
Markus Ley verzieht kurz das Gesicht, hält sich dann die Wange. Prompt hat ihn eine Biene gestochen.
Es ist nur, wenn sie von der Biene gestochen werden, dann sollten sie niemals versuchen, das rauszuziehen, den Stachel, sondern mit dem Fingernagel oder beispielsweise irgendeiner Bankkarte oder dergleichen, irgendeinem flachen Gegenstand, den rauszuschaben. Weil wenn sie ziehen, besteht die Gefahr, dass sie die Giftblase zudrücken und dann das Gift extra stark in die Haut eindringt. Und das wollen sie natürlich vermeiden.
Es steckt kein Stachel in seiner Wange. Es muss also nichts rausgeschabt werden. Markus Ley nimmt die Sache gelassen. 34 Jahre ist er alt. Seit 9 Jahren betreut er seine Bienenvölker. Er kennt die Herausforderungen dieses Hobbys. Was müsste ein Glas Honig kosten, damit Imker auf ihre Kosten kommen?
Das ist also schwierig zu sagen. Es kommt natürlich auch auf den Honigertrag an, den Sie im Jahr haben. Wenn Sie jetzt beispielsweise auch den Mindestlohn von 12 Euro berechnen für die Arbeitszeit, die Sie an den Bienen haben, dann müsste das Kilo Honig 18 Euro kosten, wenn es bei etwa 20 Kilogramm Ertrag haben. Aber gerade jetzt durch die Teuerungen, die natürlich auch in der Imkerei angekommen sind, muss man das vielleicht noch mal neu berechnen und anheben.
Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Produktionskosten auch für Imker gestiegen.
Was die Imkerei betrifft, ist es vor allen Dingen bei den Honiggläsern zu spüren. Aber auch die Zuckerherstellung ist teurer geworden.
Markus Ley hat seine Preise um 50 Cent erhöht. Er verkauft sein 500 Gramm Glas jetzt für 8 Euro und das 250 Gramm Glas für 5. Bei allen Berechnungen ist immer die Frage, wie reich wird die Ernte ausfallen. In diesem Jahr sieht es im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht so gut aus.
Letztes Jahr war es beispielsweise so, dass einige schon jetzt schleudern konnten ohne Probleme und auch eine reichhaltige Ernte haben. Das sehe ich aktuell nicht.
Es ist in diesem Frühjahr zu kalt gewesen.
Jetzt fängt der Raps auch erst an zu blühen. Dieses Jahr ist alles ein bisschen später. Von daher kann es jetzt noch zu einer guten Frühjahrsernte kommen. Aber wir sollten jetzt langsam anfangen zu schleudern, den Frühjahrshonig, weil demnächst die Robinie, falsche Akazie nennt man sie auch, anfängt zu blühen. Und das ist hier in der Region eine Massentracht normalerweise, wenn sie dann richtig blüht. Und da versucht man auch rein Akazienhonig zu gewinnen.
Markus Ley ist zuversichtlich, dass die Bienen auch in diesem Sommer guten saarländischen Akazienhonig eintragen werden und dabei für die Bestäubung der Natur sorgen. Im Saarland gelingt das gut. Hier sind im Durchschnitt pro Quadratkilometer 4,1 Bienenvölker unterwegs. Bundesweit sind es nur 2,8. Allerdings sind die saarländischen Bienen einer neuen Gefahr ausgesetzt, der asiatischen Hornisse.
Die kommt eigentlich aus Asien, aber ja, sie hat sich über Frankreich jetzt verbreitet und ist jetzt in der Grenzregion vor allen Dingen unterwegs.
Die einheimische Hornisse steht unter Naturschutz und sei ungefährlich, sagt Markus Ley. Bei dieser neu eingewanderten Art sei das anders.
Wenn die sich auf einen Bienenstock eingeschossen haben, dann gehen die da massiv ran. Das führt auch dazu, dass die Bienen sich nicht mehr aus dem Stock trauen. Das heißt, die verfallen so in eine Art Paralyse fast schon, was natürlich auch nicht förderlich für die Gesundheit des Volkes ist.
Wer eine asiatische Hornisse oder ihr Nest sichtet, sollte das sofort dem Umweltministerium melden. Das Problem sei erkannt und es werde sich gekümmert. Wenn keine Gefahr lauert und die Bienen sich frei bewegen können, fliegen sie einige Kilometer für einen Teelöffel Honig.
Insgesamt kann man sagen, eine Biene fliegt so 3 Kilometer Radius. Manchmal ein bisschen mehr, wenn es wenig Tracht in der Umgebung gibt, aber in der Regel weniger. Also die Bienen sind da auch effizient. Die versuchen, den Nektar so schnell und so nah wie möglich einzuholen.
Markus Ley nähert sich wieder den Bienenstöcken hinter dem grünen Häuschen. Dass er vorhin gestochen wurde, das hat er schon vergessen. Er ärgert sich über den im Supermarkt verkauften gepanschten Honig. Laut einer Untersuchung der EU-Kommission wurde in der Hälfte der Proben in Deutschland billiger Zuckersirup nachgewiesen. Markus Ley rät allen Konsumentinnen und Konsumenten, die Herkunftsinformation auf dem Glas zu beachten und am besten grundsätzlich lokalen Honig zu kaufen.
Wenn Sie jetzt wie im deutschen Schnitt etwa 1,5 Kilo etwa Honig verbrauchen, dann sind das 3 Gläser. Lassen Sie es 4 sein. Und wenn das dann 7,50 Euro, 8 Euro kostet, dann ist das schon wert. Dann haben Sie auch ein lokales Produkt. Also regionaler geht es gar nicht als von der Imkerin um die Ecke. Das kann man sich schon was kosten lassen.
Anke Schäfer hat mit einem Imker über den Warenpreis des Honigs und andere Themen rund um die Biene gesprochen. Für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es viele Hürden, die ein selbstbestimmtes Leben schwer bis unmöglich machen, obwohl Inklusion in der Bundesrepublik seit 2009 ein Grundrecht ist. In unserem Wochenendjournal morgen ab 9.10 Uhr geht es um die Vision Inklusion, wie Teilhabe wirklich gelingen kann. Und wir helfen im Deutschlandfunk auch ein bisschen mit dabei, mit Nachrichten leicht, in leichter Sprache. Die gibt es seit 10 Jahren und das ist gleich ein Thema in der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.